Okay, nimm hier zwei. Mach heute nochmal eine kurze Zusammenfassung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, in welcher Zeit wir uns hier befinden, weil das ist wichtig, ne? In welcher Zeit Israel hier ist, warum überhaupt diese Mauer gebaut werden soll, warum das überhaupt so toll ist oder so wichtig, ne? Und zwar sind die Juden immer noch in Gefangenschaft, immer noch verteilt, arbeiten dahin, wo sie halt gefangen genommen wurden, ne? Ihre Herzen haben sich halt entfernt von Gott. Und Gott hat sie hunderte Jahre immer wieder versucht zu bezürzen, dass sie vielleicht doch den Weg wählen und die Art mit ihm wählen, wie es den Menschen gut tut, ne? So, aber sie haben halt Gott nicht vertraut und sind halt immer wieder kalt geworden im Herzen und haben Gott losgelebt, obwohl sie gottesfürchtig ihren Gottesdienst hatten und alles, ne? So, aber halt ohne Beziehung. Und Gott hat es geschmerzt. In Jeremia sagte, dass er auf seinen Thron geweint hat. Deswegen, wenn er die Sünden und vor allem das Herz sieht, das ihn überhaupt nicht sucht so und will. Ja. Und er hat gesagt, okay, um euch zu retten, werde ich euch läutern und ich werde euch in Gefangenschaft führen. Und Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Dieser wunderschöne, den Salomo da erbaut hat. Und die ersten Weggeführten, die haben neue Namen bekommen, weltliche Namen. Ja. Sie hatten keinen Gottesdienst mehr, keine Gemeinschaft. Teilweise, wie bei Daniel zum Beispiel, wurde ihm verboten zu beten. Und die Dinge so zu tun, wie sie es aus der Ferne noch machen können für Gott. So, ne, die Gott lieben und ihn suchen. Ne, und aber Gott hat gesagt, ich begrenze das auf 70 Jahre. Nach 70 Jahren werde ich euch zurückführen und der Tempel wird gebaut, die Mauern stehen, ihr werdet wieder ein Volk sein, mein Volk und ich werde euer Gott sein. Und ihr werdet wieder Gottesdienst haben und so leben, wie sich für mein Volk gehört. Ne? Und Gott hält seine Versprechen immer. Und die 70 Jahre sind halt rum. Aber Gott hat drei Schritte benutzt, um sein Volk zurückzuführen. Ne? Und die ersten zwei Rückführungen haben wir gesehen im Buch vorher, in Esra, da sind wir schon durch. Ne, und das war durch Serubabel und durch Esra. Ne? So, und da wurde der Tempel wieder aufgebaut. Ne? Und du musst dir vorstellen, das ganze Land lag in Schutt. Ne? Alles zerstört, alles beraubt. Kein Vieh, nur ganz wenig Vieh und ganz wenig Obst. Aber das wurde nur für den König halt produziert. Ne? Es waren trotzdem arme Sklaven dort, die doch dort bleiben durften. Damit das Land nicht total wüst wird. Ne? Und da ist kein Schutz mehr. Die Tore sind abgebrannt, die Mauern sind zerstört. Ne, und das Erste, was Gott halt Esra, ne, zuerst Serubabel aufs Herz legt, ist halt, okay, Tempel. Ich werde dem König das Herz aufs Herz legen, ne, und er wird alles bezahlen, dir alles geben. Ne. Nebukadnezar schon, Babylonisches Reich ist gefallen. Die Perser haben jetzt die Weltmacht so und regieren. Ne, und auf einmal entsteht da dieser Tempel wieder, wo wieder geopfert wird, wo wieder Lobpreis gemacht wird, wo wieder gebetet wird, wo Gottes Wort gelehrt wird, die Schrift wird aufgetan, das Volk hört seit 70 Jahren, viele sind in der Welt geboren, hören das erste Mal überhaupt Gottes Wort, ne? Und die Menschen freuen sich und tun Buße und fangen an, Gott anzubeten, ne? Die Alten stehen da, die noch den alten Tempel kannten, fangen an zu weinen, weil sie diesen Abklatsch sehen, diesen Mini-Tempel, ne, und sagen, wie schön und wie gut hatten wir es früher, und jetzt guckt euch das an, ne. Das junge Volk, die das nicht kannte, nur vom Hören sagen, die freuen sich da und sind voll happy, endlich wieder, ne. Und dann beruft Gott neuen Menschen, und auch das ist ein ganz normaler Typ, und das ist Nehemia. Und der sorgt dafür, dass jetzt die Mauern gebaut werden und die Tore wieder stehen, so dass das Volk dann aufbauen kann, eigene Häuser zu bauen und so weiter und die Stadt wieder lebendig wird. Ne? So, Und ich liebe Nehemia dieses Buch hier, weil das ist ein Tagebuch. Also Nehemia schreibt aus der Ich-Perspektive und das ist was für mich ein großer Schatz, weil du einfach mal diese ein Mann Gottes, ne, wo es ja viele Geschichten gibt in der Bibel, aber du kannst mal sehen, wie das wirklich war, ne? Weil wenn du hier dir Mose-Film anguckst oder irgendwas anderes, ne, ich meine, das ist ein Christ, der sich vorstellt, so müsste das gewesen sein. Und da ist vieles halt in meinen Augen zu hoch dramatisiert, so, ne? Weil gerade bei Nehemia kannst du sehen, so, das war ganz natürlich. So wie wir heute mit Christus leben, so ging das bei Nehemia. Sehr menschlich, sehr, sehr einfach. Und trotzdem hat er in allem Gott gesehen und gibt ihm die Ehre. So, und von daher ist es was Besonderes. Und das Traurige dabei ist aber, was die Juden nicht wissen, Gott hält sein Versprechen und er führt die Juden nach 70 Jahren wieder zurück und sie sind wieder ein Volk, ein Land mit einer eigenen Regierungsform. Obwohl jetzt die Perser drüber stehen und später die Römer. Aber trotzdem dürfen sie noch so eine eigene Politik noch haben irgendwo, so ein, und eine eigene Art zu leben. Aber Nehemia und der letzte Prophet hier, Maleachia ist es, oder? Der letzte Prophet im Alten Testament? Ja. So, und die haben zur gleichen Zeit gelebt, so, und das ist halt, sind die letzten Bücher, die geschrieben wurden im Alten Testament. Ja. Das Traurige, oder, ist halt, es hat was gekostet, dem Volk. Nämlich, Gott bringt sie wieder zurück und sie haben wieder einen Gottesdienst, sie haben wieder ein gesellschaftliches Leben, sie sind wieder eine Kultur und ein eigenes Volk und können bestimmen. Aber Gott schweigt 400 Jahre. Da gibt es keinen Propheten mehr. Der nächste Prophet, der dann kommt, um zu den Weingärtnern, das ist Jesus. Und so kommen sie wieder zusammen und Gott baut wieder alles, aber es ist halt anders. Weil dieses Persönliche ist nicht mehr da. Ne? Ich habe auch viele Christen kennengelernt, so die von Hörsagen her und von dem, wie sie aufgewachsen sind, von Eltern und Großeltern, was auch immer so ne, Christen sind und Gott kennen sollen, aber überhaupt noch nie eine persönliche Erfahrung mit Gott hatten. Ne? Und so wird die Zeit jetzt werden. Ne? Natürlich gab es immer mal ein, zwei Leute dazwischen, die kennen wir nicht, von denen hören wir nichts. Das siehst du dann zum Beispiel, wenn Jesus kommt, da ist einmal diese Elisabeth, nee, wie hieß die, diese ältere Frau und der ältere Mann da, den Gott prophezeit hat, hey, du stirbst nicht, bevor der Messias kommt, ne, der dann segnet. Oder Maria und Elisabeth waren auch sehr gottesfürchtige Frauen, auch Josef, ne, aber so einen Menschen gab es immer, so die gottesfürchtig sind und einfach Gott gesucht haben im Gebet und auf einer anderen Ebene Glauben gelebt haben als jetzt die Masse, ne. Wir können dankbar sein, denn, weißt du, durch Christus, er hat uns zurückgeführt und er führt uns noch zurück, auch in verschiedenen Etappen. Ne? So wie hier. Und er hat auch angefangen, mit diesem Tempel, ne, in uns reinzukommen, sauber zu machen, alles wieder zu segnen und zu salben und heilig zu machen, und dann selber Wohnung reinzunehmen. Ne? Unser Herz ist die Bundeslade, wenn du so willst. Und in dieser Bundeslade wirkt Gott diesen toten Stock und bringt Leben. Ne? Bringt sein Gesetz und seine Ordnung und Sauberkeit und Heiligkeit in uns rein, sein Wort, das gut tut und das uns glückselig macht, ne? Das unsere Seele wieder glücklich macht und Freude bringt, ne? Und gesund macht. Das Manna, ne? Dieses lebendige Wort, das nicht in der Bibel steht. Ne? Es ist das Wort, das der Heilige Geist in deinem Herzen spricht. Das ist Manna ist das Wort, das wir täglich sammeln, wenn unser Bruder oder unsere Schwester spricht mit uns. Ne? So dieses lebendige Wort, das nur von Gott kommt, aber nie im Widerspruch mit der Bibel steht. Ne? Und dieses Manna, das sollen wir dann bearbeiten und daraus sollen wir Fladen machen und es darf duften, mit Kuchen und was auch immer und das dürfen wir verteilen bei unseren Nachbarn. Ne? Und bei jedem schmeckt der Kuchen anders und das ist gut. Ne? Solange das Rezept, die Inhalte gleich sind. Und das ist eben dieses Schöne, so was Gott auch uns wieder geschenkt hat, eine Versammlung, wo er drin ist. Und deswegen geht es jetzt, das Wichtigste ist getan, das Herz ist lebendig. Der Gottesdienst ist da, die Schrift wurde wieder gebracht und vorgelesen, der Lobpreis ist da, die Opfer sind da, um Vergebung zu bringen und keine Trennung mehr zu haben zwischen Gott. Und jetzt geht es halt an die Mauern. Und das ist sehr wichtig. Für mich, in meinen Augen, ist das, was Gott auch weitermacht bei uns dann, der nächste Schritt halt, unseren Glauben zu bauen und zu stärken. So ein, der Glaube, der uns Sicherheit bringt, der uns, wo Türen drin sind, die wir aufmachen können und wo wir entscheiden können, was kommt rein und was nicht. Ne? So ein, und, weißt du, und Jesus ist der, der unseren Glauben baut, so wie Nehemia. Für mich ist Nehemia so ein bisschen auch ein Bild für Christus. So ein, und mit der Perspektive werde ich auch Nehemia predigen. So ein, und diese Mauern sind halt super wichtig, so ein, weil selbst wenn du da dein Häuschen baust und alles Mögliche, so ein, die wurden, waren umringt, und das sehen wir noch, haben wir bei Esra auch schon gesehen, von Feinden, von feindlich gesinnten Ländern oder Städten oder was auch immer, so ein, ne, und die wollen, die hassen die Juden, steht auch heute hier im Text. Die wollen nicht, dass die Juden gesegnet werden oder dass es denen gut geht. Die sind froh, dass die endlich weg sind. So, ne. Das sind, wir brauchen diese Mauern und vor allem auch diese Tore. Ne. Weil ohne das ist, hat eine Stadt kein Leben in der Zeit gehabt. Ne? An den Toren hat man sich getroffen, das ganze Volk. Dort wurde Recht gesprochen, dort wurde aber auch war normaler sozialer Austausch, dort hat man sich gesehen und so weiter. Ne? War nicht nur Schutz, sondern und nun so ist auch bei uns wichtig. Was nützt dir eine schöne Wohnung, wenn du keine Tür hast? Du kannst nicht kontrollieren, wer da rein und raus geht. So, ne? Ich fühle mich erst sicher und zu Hause, wenn ich die Tür zu habe. So, ne? Und so geht es halt auch in der Stadt. Ne, und diese Wände und diese Tür, so ein, zwingen einen Feind dazu oder jemanden Fremdes, der da nicht dazu gehört, so ein, der kann die Stadt nicht erobern, der muss sie erstmal belagern. Ne, so ein, um sie dann erobern zu können. Von daher, ohne Mauer rennt der Feind rein und flutsch, alles weg. So ein, von daher ist es hier wichtig, so dass dann im Endeffekt dann auch die Menschen kommen können und wieder ihr Leben anfangen können, selbst zu gestalten. Ja. Gut, war eine lange Einleitung, ich weiß, aber ich wollte es nochmal sagen. Kommt jetzt auch nicht nochmal vor. Okay, Nehemia 2, Vers 1. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta. Esther war die Stiefmutter von ihm. So, also hat mit Mordechai auch in seinem Leben natürlich gewirkt. Ne? So, und dieses Bild der Juden wurde ja in der Geschichte von Esther und Mordechai, haben die Juden ja eine große Stellung auch bekommen. Ne? Schon mal vom Herzen her und so weiter. Und so fügt Gott politisch, gesellschaftlich, er fügt einfach alles so zusammen, es läuft einfach sein Wille. Ne? Selbst die Regierung, die da ist, ist egal. Ne? Ich weiß auch, selbst wenn die F AfD hier in Görlitz reinkommt, so pff, Gott führt. Ne? So, und wir brauchen uns nirgends irgendwo Sorgen zu machen, weil Gott hat seinen Plan. Ne? Ich muss nicht meinen Plan suchen da drin. So, und der zieht es einfach durch und er benutzt jede Regierung und jeder, der irgendwie verwaltet, einfach für sich. Es sind die Diener Gottes, sagt Paulus. Ne? So, und Nehemia ist ein, der Mundschenk des Königs. So ein, das ist der, der das Essen, das Trinken vorher kostet, um zu gucken, ob der König stirbt. Wenn er es trinkt, ne? Ob es vergiftet ist. So ein, ne? Und war auch oft die Berater, die engsten Berater des Königs, weil man sein Leben halt, ne? Das ist halt so eine Vertrauensbasis. So ein, also Nehemia war kein Prophet oder hat keine Vision bekommen, wie Daniel zum Beispiel in der Zeit. Ne, sondern Nehemia war einfach so ein normaler Mensch, der einen Chef hatte und der einen Job hatte und der seinen Job halt so gut wie möglich getan hat. Ne, so wie wir. Naja, die meisten von uns. Ne? So ein, und es geschah, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und ich gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Hey, warum siehst du denn so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Nee, es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Und da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Ne? Nehemia ist auf Arbeit, so dient seinem König, trinkt den Wein. Ja, alles gut. Hier, so ein, ne, König ist fröhlich. So ein, ich finde es halt schön, diese Arbeitsbeziehung hier. Das ist die, die Paulus uns auch lehrt. Ne? Ich war vorher noch nie traurig vor ihm gewesen. Und er hatte Momente, wo er getrauert hat. Er hat jetzt hier ein paar Tage gefastet und Tag und Nacht gebetet für sein Volk. Ne? So ein, und das ist der Moment, jetzt ist der Moment da, so wo er weiß, okay, der nächste Schritt kommt so, jetzt muss ich laut werden vom König. Jetzt wird's praktisch. Ne? Und aber dass er davor noch nie irgendwie seinen Zustand irgendwie sichtbar werden lassen hat, sondern ja, geschauspielert hat auf Arbeit, wenn du so willst, so ein, davon bin ich auch fest überzeugt. Ne? Ich habe das oft gesehen, dass zum Beispiel in einer Gemeinschaft, ne, egal ob Arbeit oder Gemeinde oder Familie oder Freundschaft oder so, aber wenn mehrere Menschen zusammen sind, ne, und eine tiefe Stimmung hat, so, dann kann es oft passieren, dass er mit den, oder sie mit der Negativstimmung alle mitreißt, ne? Kennt er bestimmt. So ein, oder auf Arbeit kenne ich das auch noch. Frauen, die nur getratscht haben und gemeckert im Hintergrund, ne? So ein, und das Arbeitsklima wurde immer verpesteter und irgendwie hat es keinen Spaß mehr gemacht, da überhaupt hinzugehen, ne? Und die Firma lief dann auch nicht mehr gut, ne? Es ist halt diese Emotionen, alles. Auch in der Ehe, so ein, ich denke, alles, was gut ist, wenn ich mich freue, wenn ich irgendwas hier erlebt habe, was Schönes oder was erbauend ist, so, dann erzähle ich das Dorit, ne? So ein, weil das ansteckt zum Guten, ne? Da freut sie sich mit und alles schön, ne? Aber die Sachen, wo ich vielleicht verletzt wurde durch ein falsches oder dumm gesagtes Wort, ne? Was vielleicht gar nicht so gemeint war und einfach nur falsch rüberkam bei mir oder irgendwas, was halt nicht gut läuft oder so, ne? Das plagt mich schon, weil ich ein Mensch bin. Ne? Aber da denke ich, das sind Sachen, wo ich dann lieber erstmal vor Gott komme und das mit ihm kläre. Ne? Weil Zorn, Wut und Bitterkeit, ne? Angst und Sorgen, so ein, all diese Sachen, die bringen halt Übel, sagt die Bibel. Ne? Die zerstören. Ne? Und so ist es halt wichtig, dass ich halt im Umgang halt auch gucke, ich habe Einfluss. Selbst wenn ich mich total klein und unwürdig sehe, ich habe Einfluss. Du auch, jeder von uns, auf unser Umfeld. Ne? Unsere Zunge kann segnen, kann fluchen. Ne? So ein, unser Handeln kann segnen oder kann zerstören. So ein, und so muss ich halt auch weise sein. Und ich denke, auch das gehört zur Liebe dazu, dass man sich demütigt unter jemand anderes und nicht sich den Vorrang lässt. Ne? Und ich habe das oft den Fehler gemacht. Ich habe Dorit dann erzählt, oh, der hat das und das zu mir gesagt. Ne? Und dann regt sie sich übelst auf über denjenigen. Ne? Und bei mir, ich meine, ich komme dann zu Gott, ich lege das hin und keine Ahnung, oder ich quatsch mit der Person privat, persönlich. Ne? Und dann ist alles wieder gut. So, ne? Aber sie krummelt halt noch innerlich. Ne? So, oder was ich von anderen Gemeinden hier gehört habe, wie die drauf sind und die Pastoren ganz schrecklich oder das und dies. Ne? Und ich kenne die gar nicht, war noch nie in einem Gottesdienst, aber innerlich steckt das an. Ne? So, und auch auf Arbeit ist so. Ne? Wenn du auf Arbeit bist und Paulus sagt, wenn da, selbst wenn du einen gottlosen Chef hast, der sich gottlos benimmt, also ungerecht gegenüber dem Arbeitnehmer, der dich ausbeutet und dich als Sklaven behandelt, so ein, du sollst ihm trotzdem mit allem Ehre geben, weil du dienst im Endeffekt Christus dann dort. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, gerade wenn man nicht als Missionar berufen ist, sondern in dem Bereich so zu leben, wie es auch jeder Gottlose tut halt, ne? Die Perspektive dafür zu haben, unseren Job, selbst dein Studium gerade oder deine Ausbildung zum, ne, ist ein Werkzeug. Ja, und Gott benutzt das. Ob es dir auffällt oder nicht, ist dabei total egal. Ich bin dankbar, ein Kind Gottes zu sein, aber ich bin auch dankbar dafür, dass ich ein Werkzeug Gottes bin. Und Gott wirkt durch dich, um seinen Willen zu tun. So ein ganz natürlich, ganz echt. So und neben mir ist ein gottesfürchtiger Mensch. Er glaubt wirklich lebendig an Gott so und er sieht Gott in seinem Beruf. Von daher, wenn dir deine Ausbildung, dein Studium oder was auch immer, wo du gerade steckst, vielleicht sogar auf arbeitssuchend oder was auch immer, so ein, ne, das ist nicht sinnlos. Selbst wenn es sinnlos scheint. Ne? Wenn ich manchmal gehört habe, was die Sozis hier studieren und lernen müssen oder lesen müssen, denke ich mir, oh Gott, so ein, da wäre ich gestorben. Ne? So ein Quark. So ein, aber es gehört halt mit dazu. Ne? Und im Endeffekt lenkt Gott seinen Willen durch uns, nicht unseren. Und ich finde es halt schön, so dass selbst ohne unser Zutun und selbst ohne unser Suchen in Gott so, er benutzt uns. Ne, denn es ist ein schmaler Weg. Und auf dem Weg, da haben wir gar nicht so die großen Entscheidungen für uns selbst. Ne? Jesus hat gesagt, es ist eine enge Pforte, durch die man gehen muss, um auf diesen schmalen Weg zu gehen. Ich bin diese Pforte und ich bin der Weg. Ne, und bei dieser Pforte, da musst du deinen Rucksack ablegen, deine Rechte und deine Träume und deine Wünsche, so, die passen da nicht durch. Da bleibst du hängen. Ne? Und guckst nur auf den Weg so. Aber jeder, der bereit ist, es abzulegen und vor der Tür zu lassen, der kann und schafft es durch diese Pforte. Aber dieser Weg ist halt schmal. Ne? Christus geht vor und du gehst hinterher. So, ne? Und dieses neue Leben, das Christus am Kreuz geschenkt hat, und das ist wichtig zu verstehen, und das dürfen wir auch nie vergessen, er ist gestorben, um uns zu töten. Ne? Das ist ein wichtiger Satz, den ich irgendwann mal gehört hatte. Der hatte mich damals total schockiert, weil ich es nicht verstanden habe. Was ist das für ein Blödsinn? So, ne? Und aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, ja, das stimmt. So, weil ich bin zum Kreuz gekommen und ich musste eine Entscheidung treffen. Gehe ich durch diesen breite Pforte weiter, auf diesem breiten Weg, wo alles möglich ist, wo ich mir alles aussuchen kann, so ein ohne schlechtes Gewissen, so, oder gehe ich zu ihm und wird umgebracht. Ja. Und ich habe mich entschieden, so wie ihr hier, so ein, töte mich und schenke mir dieses neue Leben. Mit dieser Entscheidung haben wir uns verkauft. Wir haben einen Vertrag gemacht mit Gott, dem Schöpfer, einen Bund, ne, den er nie brechen wird. So ein, ne, aber das Schöne ist halt, wenn du auf diesen schmalen Weg gehst, so und diese Pforte, und wenn du bereit bist, das Gepäck, das einfach zu schwer ist und das dich nur behindert, all diese Träume und Fantasien und Wünsche und ja, das habe ich verdient und das brauche ich und so, aber wenn du es schaffst, das einfach bei Gott abzulegen, so, dann ist dieser Weg nicht schwer und der ist gut. Ja. Christus hat gesagt, meine Last ist nicht schwer. Aber wem Christus seine Last zu schwer vorkommt, der trägt einfach zu viel anderen Mist mit sich rum. Da ist nicht Christus dran schuld. Wir sind keine Schnecken mit Haus. So, wir sind Nacktschnecken, wenn du so willst. So, und wir tragen das, was der Wind uns auf dem Rücken klebt. So, ne, aber mehr auch nicht. Das sind, so ist es wichtig, dass wir halt, wenn wir zusammenkommen, ja, es muss nicht immer sein, dass, okay, ich sehe es an meinen Kindern, ne? Wenn die irgendein Problem haben, das hörst du und das weißt du. Die sind nicht bemüht daran, noch nicht einmal, das irgendwie zu verstecken. Ne? Wenn ihnen was auf den Strich geht, wenn sie sauer sind, wenn sie irgendwas begehren oder wenn sie Angst haben oder was auch immer, ihnen was weh tut, so, und sie Hunger haben oder Durst oder Blähungen oder was auch immer, so, und ich weiß es. Warum? Weil sie sich in mein Zentrum rücken und sich zum Zentrum machen und laut machen. Hör mich, sieh mich, hier bin ich und gucke. So, und, ne, das ist halt Kind und das ist normal. Ne? So, und, aber wir als Erwachsene, die dann reifen, müssen halt auch lernen, okay, ich muss jetzt hier nicht im Zentrum sein, es muss nicht jeder wissen, dass ich Blähungen habe. Es muss ich noch lernen, ne? So ein, oder was auch immer, ne? So, dass mir gerade mein Zeh so dolle wehtut oder ich einen Splitter habe oder was auch immer, so ein, ne? Weil wir haben einen Einfluss und deswegen sagt Paulus auch, wenn ihr zusammenkommt, ne? Und ja, es gibt Weine mit dem Weinenden und das ist auch wichtig, ne? Wir sollen hier nicht uns was Doofes vorspielen oder so, ne? Wer Sorgen hat, soll es laut machen und sagen, hey, bitte bete für mich. So ein, ich zerbreche innerlich. So ein, das ist wichtig, ne? Aber die ganze Zeit rumzuheulen wie ein Kind, ne? Und immer alle Aufmerksamkeit zu haben, weil man ein Problem hat, das ja schon jeder kennt, so, das ist halt, bewirkt halt nichts Positives, nichts Nützliches. Ne? So ein, weißt du, und so muss man noch lernen zu reifen, erwachsen zu werden, einfach mal sich aus dem Zentrum zu nehmen. Weil dann kriegt man vielleicht eine ganz andere Perspektive. So, ja. Wer sich nur selbst im Zentrum sieht, so, der kann auch nur heulen. Sind, aber es gibt Momente, da muss man laut sein. Er ist jetzt, also lass uns weiterlesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du denn so traurig aus? Ach so, das hat man. Vers 4. Da sprach der König zu mir: Na, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich, und auch das ist wichtig, so ein, bleib beständig im Gebet. Ich kenne Christen, die sich das so vorstellen, okay, dann mauere ich mich ein, ich bete die ganze Zeit. Das ist total unproduktiv und doof, so weil man überhaupt nichts macht. Das ist kein praktischer, lebendiger Glauben, sondern das ist ein Selbstverliebter, wo man nur sich hört. So ein, der nichts bewirkt. So ein, aber im Gebet ständig zu bleiben, heißt nichts anderes, als in der Situation, in der du gerade bist, mit Perspektive zu haben, dass Gott dabei ist. Und diese Gebete hier, die kenne ich. Ich weiß nicht, wie viele ich hatte, aber es waren einige, ne, wo ich in irgendwie in einem Gespräch bin und in einer Situation und innerlich denke ich nur so, oh Gott, gib mir Weisheit, oder Gott, hilf mir daraus, oh Gott, rette mich, oh nee, so ein, ne, irgendwas, so ein, ne, und das, wenn du das hast, dann bist du auch ständig im Gebet. Ne. Und er kommt hier und sein Gott ist lebendig und er ist da und in der Situation hat er Angst auf einmal, weil der König könnte ihn töten. Ne. Da flehte ich zum Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Ja, wie lange wird denn die Reise dauern und wann wirst du denn zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Ne? Nehemia ist hier vorbereitet und das sollten wir auch sein. Ne? Auch diese Nehemias Rückführung ist in mehreren Schritten aufgegliedert. Ne? Zuerst, das hat man in Kapitel 1, kommt das Wollen. Ne? Der lebt seinen Tag, trinkt und isst die besten Speisen beim Königssohn. Ne? Und auf einmal kommt dieser Moment, sein Bruder kommt rein, so ein, gerade von Esra zurück, der Tempel ist gebaut, so Gottesdienst und so weiter, so ein, aber ne, das Land ist so, die Menschen dort sind so verängstigt und werden immer wieder von Leuten behindert zu leben und zu bauen, von denen, die drumherum sind, vom Feind, dass sie super belastet sind. Und nun, Nehemia kriegt es aufs Herz auf einmal von Gott. Eine übelste Liebe für sein Volk und fängt an zu fasten und zu beten, Tag und Nacht so, ne, zu sagen, Gott, okay, dann los jetzt, so, beweg was und tu was. Ne? Und dann kommt das Wirken, das sehen wir heute. Ne? Auf einmal wird es praktisch, so in diese Vorbereitung, und er ist auch im Kopf vorbereitet. Ne? Er weiß genau, wie lange er braucht. Das sind 3 Monate, braucht er überhaupt von Susa, von der Burg, wo er jetzt ist, in Persien, zu Juda zu kommen, zu Israel, Jerusalem. So ein, ne? Und dann nochmal der Weg zurück. So ein, ne? Dann dir die ganzen Baumaterialien besorgen und dann anfangen zu bauen überhaupt. So, ne? Und Gott schenkt dir eine ewige Vorbereitungszeit. Und die hört jetzt auch nicht auf. Also, das gefiel dem König. Ne? Gott gibt es auch dem König aufs Herz zu sagen, dann okay. Aber nicht nur das. Nehemia setzt noch ein paar Sachen oben drauf. Und ich sprach zum König, Vers 7. Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll, und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Ja, ich brauchte noch Material, das du bezahlen musst, ein paar Steine, Holz, das und jenes. Er kriegt auch noch eine kleine Armee, die 3 Monate begleitet und dort mit lagert, ne, so und beschützt. Ne. Er braucht diese Briefe für die ganzen Statthalter, wo er durchziehen muss, weil es ein ziemlich gefährlicher Weg ist, damit er nicht umgebracht oder ins Gefängnis kommt, sondern auch durch darf. Weil am Ende ist total egal, was für ein Statthalter in dieser einen Stadt ist, wie der drauf ist. Am Ende zählt nur, was will der König. So, und da er die Briefe hat, wird da keiner gegen den König entscheiden, weil dann ist er selber tot. So, ne? Weißt du, und Gott gibt ihnen einfach alles. Und ich finde das bei Nehemia halt so schön, bei ihm läuft halt alles sehr menschlich ab. Ne? Das sind nur Situationen und er sieht diese Fügung, er sieht einfach, ja, es klappt. Gott, du bist da. Wunderbar. Du machst uns einfach dein Ding. Als ich nun zu dem Statthaltern jenseits des Stromes kam, da gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, dies hörten, das missfiel ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ja. Gott hat einen Plan und Gott zieht seinen Plan durch in allen Ebenen. Und er sorgt für alles und er versorgt für alles und Nehemia weiß, das will Gott. Das hatte mir so ein Herz gegeben, das, ne, so ein, aber in der ganzen Zeit des Wartens auch, ich meine, wenn er da 3 Monate lang latscht, irgendwie durch Steppen und so, und das ist eine ewige Zeit, ne? Und ich merke es beim Haus jetzt. Ich bin total frustriert manchmal, so weil ich seit Monaten an dieses Haus renoviere. So, und ich habe noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, wie der Zustand ist. So, ne? Ich weiß genau, wie ich anfange zu entrümpeln und zu organisieren, dass es schnell geht und logisch ist. So, ne? Ich habe alles schon vorbereitet in meinem Kopf, so wie Nehemia, die Mauer. So, ne? Aber das frustriert, weil ich möchte das endlich jetzt auch. So, und woran liegt's? Ich warte 4 Wochen schon so auf diesen Zettel, dass ich bezahlen darf und den Schlüssel krieg. Ne? 4 Wochen nicht. Und ich bin ein Mensch, mich nervt das total. Wenn ich was im Kopf habe, dann will ich das, muss ich das umsetzen und kann an nichts anderes denken. Ne? Weißt du, weil ich es auf dem Herzen habe. Aber auch bei dem Haus sehe ich auch, das ist voll Gott. Vom ersten Moment an wusste ich im Herzen, Gott will das. Woher auch immer. Und ich habe auch so geredet, Gott will das. Der gibt die 500 Euro. So, und der gibt das und das und das und das. Und du siehst einfach nur, wie Gott macht's einfach. Ne? So ein, was und von daher schätzt das nicht gering, was du im Herzen hast. Ja. Weil die Sache ist halt, wir haben alle die Bibel und die lehrt uns und leitet uns und bewahrt uns und tröstet uns, aber wir haben noch viel, viel mehr als nur dieses geschriebene Wort. Und das ist halt das lebendige Wort, von dem ich geredet habe. Ja. Selbst wenn du kein spektakuläres Leben als Christ hast, worüber du ein Buch schreiben könntest, so, und selbst wenn du nur eine Kurzgeschichte schreiben könntest, im Endeffekt über deine Erfahrungen mit Gott, so, ne, das spielt überhaupt keine Rolle, weil du bist trotzdem ein wichtiges Werkzeug. Paulus hat versucht, der Gemeinde das zu lernen, auf unterschiedlichste Arten, so, ne, aber wo er halt sagt, hey, wenn ihr zusammenkommt, ihr habt alle eine Aufgabe, ihr seid alle wichtig. Es hat einen Grund, warum ihr da seid. Nichts ist zufällig. Daran, ich habe noch nie an Zufall geglaubt. Komisch, oder? Absolut atheistisch aufgewachsen, nie einen Christen kennengelernt oder einen Andersgläubigen. Ne? Immer Evolution, klar, so was auch immer das bedeutet, mir egal. Ich war so, ne? So ein, das sind, aber trotzdem, ich habe nie an Zufall geglaubt. Ne? Das war nie in mir, so in dieser Gedanke. Ne? Und da bin ich dankbar. Das war Gott. Ne. Also nichts, was passiert, ist zufällig. Und deswegen ist wichtig, dass wir mit offenen Augen auch durchs Leben gehen und einfach sehen, okay, meine Gebete sind Weihrauch und Weihrauch wird gerochen von anderen. Ne. Und du gibst deinen Weihrauch vielleicht, nur du hast in dem Moment deinen Weihrauch, dein Gebet, aber alle anderen riechen das, dafür ist es Weihrauch. Ne. Die könnten ja auch einfach nur nichts, nur Luft machen, so, ne? Weißt du, und alles, was du anfäst und alles, wo du bist und alles, was du tust, so beeinflusst dein Umfeld. Ne? Niemand von uns ist unwichtig oder klein, und das ist für mich was Schönes, was ich kostbar finde, so bei, in der Welt. Da kann ich nicht viel bringen und leisten oder vorzeigen oder so, ne? Da ist es manchmal wirklich, ne? Entweder geht die Tür auf, gut, super, dann läuft's, oder die Tür bleibt zu, scheiße, ne? So manchmal ist da eine Fallgrube, so, und du fällst da rein, sitzt dann in der Kacke, so, und ist so, ne? Aber bei Gott ist es halt anders. In diesem neuen Leben, da ist es sicher und fest, und dieser Schritt auf diesem schmalen Weg, der ist vorgeschrieben. Da kommt keine, für Gott keine Überraschung, nur für mich, ne? Und das ist was Wundervolles, weil es Sicherheit bringt. Und dieses neue Leben sollen wir leben. Deswegen nochmal zur Erinnerung, weil ich das kostbar und wichtig finde, den Gedanken, und der mir momentan halt oft hilft. So ein, jetzt habe ich ihn vergessen. Na gut, ist egal. Aber selbst wenn Gott alles, alles führt und geplant hat, ne, und wenn es läuft und du siehst, ja, der versorgt das, was wir dabei halt nicht vergessen dürfen, aber wenn Gott was will, ist immer Widerstand da, der gehört halt mit dazu. Ne? So, und hier hat Gott über alles gesorgt, sogar über den König und über die Materialien, über die Feinde, dass die nicht angreifen dürfen. Die Mauer wird doch fertiggestellt und die Tore werden eingesetzt und bla, weil Gott es gesagt hat, so wie er zu uns gesagt hat, hey, dein Leben ist in meiner Hand, ich sorge für alles, was du brauchst. Du hast schon alles bekommen, du musst es halt einfach nur anwenden, jetzt. Ne? So ein, ist manchmal schwer zu glauben, ne? Weil halt Angriff da ist. Und man sich manchmal bemühen muss, weil man aneckt, weil Gott Menschen ins Leben stellt, die einen einfach nur herausfordern. Oder die dastehen, wie bei Nehemia zum Beispiel, die Volk die ganze Zeit und sagen, hey, das ist totaler Schwachsinn, was ihr da macht, das wird eh nicht. So ein, ne? Und versuchen zu demotivieren. So ein, was sind, und es gibt nun mal Situationen, du, da steckst du halt drin und verstehst nicht was schon, aber was du wissen darfst, ist, da ist Gott mit drinne. So ein, ne? Ah, jetzt habe ich wieder den Punkt. So ein, weißt du, und deswegen ist so wichtig, dass jeder von uns sich daran erinnert, so ein, im Jetzt zu sein und im Jetzt zu bleiben. So ein, und das vergesse ich halt so oft, ne? Was sind, keine Ahnung, was noch her ist. Vielleicht kommt jemand rein und der bekehrt sich. So. Sitzt hier, trinkt und quatscht mit euch so, und auf einmal bekehrt der Typ sich oder sie, ne, und ist voll brennend und wird voll ausgerüstet und ist der nächste Älteste hier oder Pastor, wenn Gott mich rausschmeißt, was auch immer. So, ne? Es kann alles passieren, ne? Es kann auch nichts passieren. Alles wie immer. Es kann auch passieren, dass das Gesundheitsamt hier reinkommt oder irgendjemand so, ne, und keine Ahnung, alles auf den Prüfstand stellt und sagt so, nö, geht nicht. So, dann sitzt man im Park halt. So, aber ist egal. Irgendwas, es kann halt alles gleich passieren, aber darüber habe ich keine Kontrolle und das hat kein Gewicht, so, weil darüber muss ich mir jetzt nicht Gedanken machen. So, ne. Was ich aber weiß, ist jetzt gerade, soll ich Gottes Wort predigen, so gut wie ich es kann. Und das tue ich. So ein, und das ist gut. Dafür ist gesorgt. Ne? Es sind, und das ist so eine Entspannung, wenn man im Jetzt sein kann. Ne? Und natürlich muss man sich vorbereiten auf die Zukunft in Bereichen, wo oft Arbeit oder Studium oder was auch immer, ne? Vielleicht auch, wenn Gott dir einen speziellen Willen offenbart, wo er dich benutzt, ganz speziell als Werkzeug. Aber da, das hat nichts zu tun mit Sorgen oder irgendwas. Weißt du, und jetzt gerade ist alles gut. Und das musst du dir halt immer wieder sagen. Für mich ist es was Kostbares. Ne, gerade dann, wenn mir das gleich oder später Sorgen macht oder Angst. Da hör mal auf. Ja. Wie gesagt, ne, diese Demotivation zwischendurch. Vater, ja, hier unten ist es halt nicht perfekt. Und ich danke dir für jedes Mal, wenn du mich wieder wachrüttelst und ja, ich aufhöre zu träumen und du mir einfach die Realität zeigst. Und ja, bitte mach das weiter bei uns, so dass wir demütig bleiben und sicher und dich jetzt gerade in jedem Moment, wo es jetzt heißt, einfach sehen und finden und erkennen. Ja, du hast einen Plan für uns. Und ja, du lässt Dinge zu, die sind mir einfach zu groß, die verstehe ich nicht. Aber hast uns nicht zum Verstehen berufen, sondern zum Glauben. Und ich will dir glauben und vertrauen, dass ja, du einen guten Plan hast, einfach. Irgendwie alles nützlich ist und alles dem Guten dient. Es ist so, weil du das sagst. Und ich bitte dich, dass du unseren Glauben immer wieder stärkst, dass du uns immer wieder aufhilfst. Ja, dass du uns auch Mut zusprichst und auch uns benutzt, dass wir Mut zusprechen, dass gebaut wird. Dass die Sache nicht im Stillstand bleibt und im Denken und im Wünschen, sondern dass ja nicht nur das Wollen entsteht, sondern auch, dass wir beim Wirken zusehen dürfen, wie du es tust und dann auch dich preisen können am Ende, wenn du es vollbracht hast und wir sagen können, das hast du deine Hand bewirkt, ja, und das hast du mir aufs Herz gegeben. Ja, du hast uns auch nicht nur zu Werkzeugen gemacht oder zu Kindern oder zu Geliebten, sondern auch zu Gefäßen und Gefäße sollen benutzt werden, dafür werden sie gemacht. Und ich danke dir, dass du in uns was Gutes füllst, was einfach Sinn macht und wofür wir auch erschaffen sind in diesem Neuen. Und bitte hilf uns auch das zu erkennen, welchen Nutzen wir haben sollen und welche Funktionen und Aufgaben und dass einfach in allem du die Ehre kriegst und vollkommen wirst. Hilf uns auch als Gemeinschaft hier so ein, ja, zu sehen, wie wir überhaupt dienen können und ja, macht uns wie Nehemia zu Männern und Frauen Gottes, die Beter sind und die gelernt haben, dass du echt bist und da bist. Dass du der bist, der rettet und führt und gestaltet. Ich danke, dass du uns gebaut hast und immer noch baust und ja, dass deine Wohnung, die du für uns baust im Himmel, dass die fest steht und sicher ist. Dass die Tore da immer offen sind. Ja, und uns dann nicht mehr fürchten müssen. Ja, gib uns Weisheit und einen richtigen Blick, dass wir erkennen, was gut tut, was wir durch unsere Tore lassen, oder was besser draußen bleibt oder weg rausgeschmissen wird. Ja, hör nicht auf mit uns. Ja. Amen.